Ja, wir sind ja mit Markus fertig. Wir waren jetzt, ich glaube, 2 Jahre im Markus-Evangelium. Und womit hat es aufgehört? Markus hat uns mit einer Tatsache konfrontiert. Also Markus ist der Autor von dem Evangelium. Er hat uns mit einer Tatsache konfrontiert, und zwar mit der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Wir haben in Markus 4 gesehen. Wir haben erst gesehen, wie Jesus Menschen gedient hat. Wir haben gesehen, was er gepredigt hat. Wir haben gesehen, ja, wie er Wunder getan hat. Und dann haben wir verfolgt, wie er seinen Jüngern vorausgesagt hat: Irgendwann werde ich sterben, aber ich werde wieder auferstehen. Und die Jünger konnten das nicht verstehen. Und dann war es soweit. Und Jesus wurde hingerichtet. Und die Römer sind auf Nummer sicher gegangen, dass er wirklich tot ist. Mausetot. Und dann sind nach 3 Tagen die Jünger zum Grab gegangen, beziehungsweise erstmal Frauen, gar nicht die 12 Jünger. Und das Grab war leer. Stattdessen war ein Engel da, der gesagt hat: Jesus ist nicht bei den Toten, er ist auferstanden. Und weder die Frauen noch die Jünger später konnten das glauben. So lange, bis sie in Jesus selber erschienen ist. In Fleisch und Blut, quicklebendig. Nicht irgendwie so ein Zombie, so ein wandelnder Toter, nein. In Fleisch und Blut, quicklebendig. Noch die Narben vom Kreuz. Und er ist nicht nur seinen Jüngern erschienen, sondern er ist hunderten Zeugen erschienen. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und diese ganzen Zeugen, die ihn aber gesehen haben, die Zeugen seiner Auferstehung geworden sind, die haben das rausgetragen in die ganze Welt. Und Gott hat sie dabei supportet, und die haben das rausgetragen, sodass es heute auch bei uns gelandet ist. Hier, 2000 Jahre später, in Hannover, die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Und Markus wirft hier für uns eine Frage auf. Und diese Frage ist: Was bedeutet für dich und für mich die Auferstehung? Was bedeutet es für dich und für mich, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist? Ich sehe eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du: Für mich bedeutet das nichts, es interessiert mich nicht. Dann muss ich dich warnen und dir sagen: Die Bibel ist deutlich, was dann ist. Nämlich: Irgendwann werden wir alle vor Gottes Richterstuhl treten. Irgendwann kommen wir alle in das Gericht. Und wenn wir dann nicht zu Jesus gehören, bedeutet das, dass da niemand ist, der uns rettet. Dann bedeutet das, dass unsere Schuld, unsere Sünde uns anklagt vor Gott. Und dann bedeutet das, dass wir in das Gericht Gottes kommen und dass der Tod auf uns wartet. Die zweite Möglichkeit, was die Auferstehung für dich und für mich bedeuten kann, ist, dass du sagst: Ich will das auch für mich haben. Diese Auferstehungskraft, die in Jesus Christus gewirkt hat, die will ich auch in meinem Leben haben. Aber auch da muss ich dich warnen. Weil die Bibel sagt uns: Wer die Auferstehung von Jesus haben möchte, wer zu Jesus gehören möchte in der Auferstehung, der muss auch zu Jesus gehören im Tod. Der muss sein altes Leben ablegen. Der muss mit seinem ganzen Leben der Sünde den Rücken zukehren. Und muss sich auf Gott ausrichten. Weg von der Sünde hin zu Gott. Und natürlich muss man glauben an das Evangelium, an Jesus Christus. Und wenn wir das tun, dann, wisst ihr, was dann passiert? Dann fängt Gott was Neues in unserem Leben an. Und wie macht er das? Indem er mit seinem Geist in unser Leben kommt und in uns wohnt. Und das ist diese Auferstehungskraft, die in unserem Leben dann wirkt. Und selbst wenn wir dann sündigen, dann können wir wiederkommen zu Jesus. Und dann wartet nicht das Gericht auf uns, sondern wir haben jemanden, der uns rettet. Unsere Schuld ist abgewaschen von uns. Wir können zu Gott kommen, wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Wir können diesem Gott begegnen, den wir in Jesus sehen, der so gut ist. Damit konfrontiert uns das Evangelium dieser Frage: Was bedeutet die Auferstehung für dich und für mich? Und das ist das, wo du für dich selber eine Antwort für finden musst. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, die ich eben erklärt habe. Und wir sind vor 2 Wochen sind wir dann irgendwann in 2. Petrus gelandet. Und da meinte ich, da möchte ich nochmal auf eine Stelle drauf eingehen. Und zwar ist es so, wenn du sagst, ja, ich möchte zu Jesus gehören und ich möchte diese Auferstehungskraft in meinem Leben haben, wisst ihr, zu diesem Lifestyle gehört was. Und eine Sache gucken wir uns heute an. So, wenn du ein Fußballer bist, dann gehört zu deinem Leben Ausdauertraining. Oder zumindest zu deinem Sport. Es gehört dazu. Zu jedem Fußballprofi gehören seine Laufschuhe für seinen Ausdauersport. Zu jedem Boxer gehört sein Boxsack. Und heute gucken wir uns an, was eine Sache ist, die zu jedem Christen gehört. Dazu schlagen wir 1. Petrus wieder auf. 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus ist ziemlich weit hinten in der Bibel. Also wenn ihr blättern wollt, dann blättert von hinten los. Aber ich gebe euch ein bisschen Zeit. Und keine Sorge, das war jetzt nicht eine mega lange Einleitung, sondern mir war das wichtig, das nochmal zusammenzufassen. Ich denke, das kann man nicht oft genug wiederholen. Also war nicht jetzt eine mega lange Einleitung und jetzt kommt eine mega lange Predigt. Wir sind schon mittendrin, keine Sorge. Okay. Und immer wieder, wenn ich hier bin, merke ich, meine Augen sind so richtig schlecht. 1. Petrus Kapitel 2. Ich lese mal vor ab Vers 1. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Der erste Vers ist nochmal, dass Petrus uns erinnert, so leg deine Sünde ab. Das passt nicht mehr zu deinem neuen Leben. Leg es ab. Und ich meinte ja schon, da wo wir es nicht können, ist Gott trotzdem treu und gerecht. Wir können zu ihm kommen und um Vergebung bitten und uns wird vergeben. Aber das ist hier erstmal das, womit Petrus wieder startet. Leg deine Sünde ab. Und was sagt er dann hier? Er sagt, genauso wie ein neugeborenes Baby Bock hat auf Muttermilch, so sehr sollt ihr Bock haben auf Gottes Wort hier. Ihr habt ja Esther erlebt. Jetzt die letzte Viertelstunde vom Essen war ja nicht mehr so gut drauf. Und im Moment, also es wird schon besser, aber besonders als er so gerade frisch auf der Welt war, so 1-2 Wochen alt, war es echt so, wenn er Hunger hatte, du wusstest, ich werde ihn jetzt nicht 5 Minuten noch hinauszögern können. Ich werde jetzt nicht irgendwie ein bisschen rumhüpfen mit ihm und er ist so 5 Minuten chillig und dann hat er es so, nee, er wollte instant was zu trinken. Für ihn war diese Muttermilch das einzige Ziel, das einzige, was er im Kopf hatte. Und genau das Bild benutzt hier Petrus. Er sagt, so wie so ein Baby nichts anderes im Kopf hat als Muttermilch. Begierig ist nach Muttermilch. Wenn man Esther in den Kopf gucken könnte, würde er, glaube ich, manchmal wirklich nur denken, trinken, trinken, trinken. Und genau so, sagt Petrus, genau so einen Hunger sollt ihr haben nach dem Wort Gottes. Genau so soll das in euch aussehen. Und warum? Warum ist Petrus das so wichtig? Es steht hier drin. Hat es jemand schon entdeckt? Das ist in der Stelle, die wir gerade gelesen haben. Was bewirkt die Muttermilch in unserem Leben?
Damit ihr euch dazu nehmt in
eurem Heil. Ich ja. Ja. Ja, ich lese hier aus der NGÜ, die schreibt das immer so sehr verständlich. Hier steht, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Moin, Johnny. Also, was bringt die Muttermilch? Sag das nochmal.
Wachstum.
Ja. Genauso, ja, wie Esra durch die Muttermilch wächst. Er wächst ja nicht durch die Sonne oder ich weiß nicht. Er ist ja keine Blume. Und er kann auch nur nichts anderes essen. So ein Baby kann nur wachsen durch die Muttermilch. Und genauso sagt Petrus hier, genauso sollt ihr wachsen durch diese Milch, durch das Wort Gottes. Wir schlagen mal eine andere Stelle auf, die ziemlich bekannt ist, wenn es ums Wort Gottes geht. Vielleicht habt ihr die schon mal gelesen. Hebräer 4 ist das. Das ist, Hebräer ist direkt vor, also zwei Bücher vor 1. Petrus. Kann jemand mal Vers 12 von Kapitel 4 vorlesen? Also Hebräer 4, Vers 12. Traut euch. Ihr seid noch am Suchen, ne? Kein Stress. Emi, hast du es gefunden? Magst du lesen?
Ja. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unser Geist und trifft uns tief im Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens.
Ja. Der Vers lohnt sich, dass ihr ihn zu Hause nochmal lest und euch ein bisschen Gedanken darüber macht, was da so alles drinsteckt. Aber direkt am Anfang heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und es hat Kraft. Oder in euren Bibeln steht vielleicht auch, es ist wirksam, es bringt was. Bei dieser Muttermilch, sorry, ich bin ein bisschen nerd geworden seit ein paar Monaten, bei der Muttermilch ist es so, dass sich die Nährstoffe, so wie die zusammengesetzt ist, die passen sich an den Bedürfnissen vom Baby. Also in den ersten Tagen ist die Muttermilch ein bisschen anders als dann in den nächsten Wochen und so weiter. Also die hat mal mehr Fette, mal mehr Kohlenhydrate und so weiter, so wie das Baby das halt braucht für die Phase, in der das Baby gerade ist. Und so, beziehungsweise noch viel lebendiger, ist das Wort Gottes. Das kann auch zu uns sprechen, in unsere Lebenssituation. Ihr habt es gelesen, ne? Es ist ein Richter der Gedanken. Es zeigt uns, was in unserem Innersten ist. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es trennt uns feinsäuberlich in Scheiben, bis wir selber sehen, was in uns ist. Kennt ihr diese MRT? Also, vielleicht hattet ihr ja schon mal eine Verletzung, musste zum MRT. Da wird so Stück für Stück, sozusagen Scheibe für Scheibe, wird so eine Art Röntgenbild von euch gemacht. Das Wort Gottes ist auch so. Es nimmt uns auseinander. Und es ist lebendig. Es kennt dich und mich. Der Geist Gottes spricht durch das Wort in dein und mein Leben. Hast du das schon mal erlebt? Ich erlebe das immer wieder. Ich habe es jetzt gerade vor ein paar Tagen, also ich habe es auch heute Morgen erlebt, aber vor ein paar Tagen war es, vielleicht einfach um ein Beispiel zu nennen, ne, wie sowas aussehen kann. Vor ein paar Tagen war es bei mir zum Beispiel so, dass ich ziemlich irgendwie enttäuscht war über manche Sachen, die ich noch nicht hinbekommen habe, dass ich zum Beispiel seit 6 Jahren immer noch studiere und so weiter. Und habe mich so ein bisschen so, manchmal kommen ja so Gedanken hoch, habe mich so ein bisschen auch gefühlt wie so ein Christ zweiter Klasse oder so. Habe dann ein paar andere Christen gesehen, wo ich so das Gefühl hatte, boah, die kriegen es voll hin. Und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und einfach dort weitergelesen, wo ich gerade war. Und das war das erste Kapitel von 1. Korinther, wo Paulus sagt, guckt eure Berufung an, liebe Geschwister. Da sind doch nicht viele, die von ihrem Dasein, von ihrem Fleisch her, die es drauf haben. Da sind nicht viele. Guckt euch doch an. Und mich hat es voll ermutigt. Direkt in den ersten Versen steht auch, dass wir berufen sind. Mich hat es voll ermutigt. Also, naja, ich will nicht abschweifen. Aber so sieht es bei mir zum Beispiel aus, dass mich manchmal Sachen beschäftigen und dann lese ich das Wort Gottes und es löst quasi so einen Knoten auf. Es ermutigt mich wieder. Manchmal stößt es mich auch ganz schön vor den Kopf. Manchmal weiß ich sogar, was für eine Stelle als nächstes kommt und ich denke, boah, das lese ich nicht heute noch. Wer wollte das heute? Ist das heute irgendwie, heute den wunden Punkt trifft. So kann es sein. Ist nicht immer so. Richtig oft lese ich auch einfach die Bibel und weiß, okay, das ist gut, aber es bewirkt jetzt nicht immer so voll, dass ich krasse Emotionen habe oder so. Es ist eben so wie die Muttermilch. Es weiß auch nicht jedes Mal, wenn er trinkt, so dass er so denkt, so, wow, ist das krass und die ganze Zeit am Grinsen ist. Sondern manchmal ist es halt auch einfach nur so, oh, ich habe Hunger, gib her und dann trinkt er schnell. Oder wenn man ihm so die Flasche gibt, dann ist es halt für ihn einfach so, er guckt so rum, trinkt. Das ist einfach sein Essen. So. Und genauso ist das Wort Gottes für uns. Manchmal ist es auch einfach nur unsere Nahrung. Aber es wirkt in uns. Und wir schlagen noch eine Stelle auf, Johannes 1. Ihr könnt schon mal euren Mut zusammennehmen, weil gleich wird wieder jemand vorlesen müssen.
Stelle?
Johannes Kapitel 1, Vers 14. Habt ihr alle die Stelle schon gefunden? Ich spoiler mal kurz, hier kommt der Name Jesus nicht drin vor, aber es geht um Jesus hier in dem Vers. Okay, wer mag vorlesen? Kapitel 1, Vers 14.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater.
Ja. Also was ist mit dem Wort Gottes passiert? Vor dem Vers? Wer zuhört? Wer sieht es in seiner Bibel?
Es
Ja, genau, Johannes 1. Ja, es ist lebendig geworden, genau. Hier wird dieses Wort benutzt, es wurde Fleisch. Das meint einfach in diesem Kontext so, es wurde menschlich. Das Wort wurde menschlich. Und zwar in Jesus Christus. Ich muss sagen, ich will es nicht zu theoretisch machen, weil ich check's auch nicht richtig, ich steige da auch nicht durch. Aber ich finde es krass, dass die Bibel uns sagt, so, ey, lies das Wort Gottes, das ist gut. Und dass Jesus auch irgendwie das Wort Gottes ist. Jesus sagt an einer Stelle so, ey, ich habe euch nur einfach das weitergegeben, was ich von meinem Vater empfangen habe. Jesus ist so das Abbild einfach von Gott. Und das Wort Gottes ist das, was Gott sagt. Das ist auch das, was ja, so wie er ist. Also das Krasse ist, wenn wir uns das Wort geben, ist das auch eine Art, wie wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Wie wir mit Jesus Gemeinschaft haben können. Krass, oder? Irgendwie ein bisschen einfach. Okay, aber vielleicht können wir ja nochmal ein bisschen sammeln. Wie kann das aussehen? Wie kann ich diese Muttermilch trinken? Wie es bei einem Baby geht, weiß ich. Wie geht das mit dem Wort Gottes? Wie kann ich das mir reintun? Wie kann ich das phrasen? Simpel. Also eine Sache macht ihr gerade. Ihr sitzt hier und hört mir zu. Das ist eine Art und Weise, wie ich meinen Hunger nach dem Wort Gottes stillen kann. Ich höre mir eine Predigt an. Ich gehe hierher, ziehe mir rein, was wir irgendwie zu sagen haben, was wir lesen im Wort Gottes. Oder ich gehe am Sonntag in die Gemeinde, ziehe mir die Predigt rein. Das ist eine Möglichkeit, wie ich meinen Hunger nach dem Wort Gottes stillen kann. Das ist noch eine Möglichkeit.
Bibel lesen,
ja.
Beten.
Ja, beten sogar auch. Es ist zwar, beten ist so ein bisschen, meistens liest man da ja nicht, aber es kann sogar sein, dass Gott einem, während man betet, so einen Vers in Erinnerung ruft, ne? Ja. Also ich will euch ermutigen, lest auch eure Bibel selber. Oder hört sie euch an, es gibt auch Hörbibeln, ne? Aber lernt dieses Buch kennen. Das ist wichtig. Es gibt so viele Leute, die irgendwelche komischen Bücher in- und auswendig kennen. Aber wir Christen kennen unsere Bibel nicht. Wir kennen das einzige Buch nicht, was sich so richtig lohnt. Wir diskutieren im Deutschunterricht so viel über irgendwelche komischen Bücher und interpretieren das und so weiter. Ich weiß, das müsst ihr machen. Und ich weiß auch, dass ihr die Bücher nicht alle lest, weil ich es auch nicht gemacht habe. Aber zieht euch das mal rein, wie viel wir andere Sachen lesen. Ja, und genau das hier bleibt irgendwie in unserem Schrank stehen und auf unserem Nachtschrank. Es ist so einfach, wir haben es im Handy, wir haben die Bibel im Handy. Und vielleicht ein paar Tipps von mir, also bestimmt habt ihr das schon gehört, stille Zeit. Es macht voll Sinn, sich dafür einen Zeitpunkt am Tag zu nehmen, zu sagen, okay, morgens zum Beispiel lese ich die Bibel, bete. Und vielleicht habt nicht jetzt diesen Anspruch direkt, also fangt klein an, wenn ihr eure Bibel bisher noch nicht gelesen habt, dann habt nicht den Anspruch an euch, jetzt jeden Morgen irgendwie ein Kapitel zu lesen oder jeden Abend. Oder vielleicht macht ihr stille Zeit erstmal einmal die Woche oder so, wie ihr Bock habt. So. Aber Hauptsache, ihr beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Vielleicht lest ihr einfach nur einen Vers. Oder ihr kauft euch ein cooles Andachtsbuch. Oder fragt uns Mitarbeiter so, hey, kannst du ein Andachtsbuch empfehlen? Und dann... Ihr habt es schon gesagt, beten, ne? Gott darum bitten, sprich zu mir. Oder wenn mich irgendwas beschäftigt, vorher ins Gebet zu gehen, zu sagen, Gott, das und das beschäftigt mich. Du weißt es ja eh, aber bitte sprich durch dein Wort in meine Situation, dass ich verstehe, was du willst. So viele Möglichkeiten. Okay, wir springen nochmal zurück zu 1. Petrus, da wo wir am Anfang waren. Oder ich habe am Anfang, wo wir irgendwann waren. Denn ich möchte noch kurz auf das Ende davon eingehen. 1. Petrus Kapitel 2. So, dass ich hier so komisch stehe, dass es echt meine Augen sind. Kacke. Wer mag Vers 3 nochmal vorlesen? 1. Petrus 2, Vers 3.
Wenn ihr wirklich geschmeckt habt.
Bei dir steht, wenn ihr wirklich geschmeckt habt. Steht da nicht noch ein kleiner Nebensatz?
Nee. Also, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist.
Ja. Vers 4. Genau. Ach, das ist bei dir bei Vers 4. Ja. Okay. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Weißt du, wenn wir das Wort uns reinziehen, werden wir sowieso, also werden wir sowieso die Versprechen von Gott kennenlernen, werden wir sehen, okay, so und so ist Gott, werden sehen, okay, er ist gut. Aber es bleiben nur Worte, wenn wir das nicht in unser Leben lassen, wenn wir uns nicht danach richten. Da sind wir wieder am Anfang. Wenn wir nicht die Auferstehungskraft von Jesus für unser Leben in Anspruch nehmen, wenn wir nicht sagen, ja, genau das möchte ich. Ich möchte mich Gott zuwenden und ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen. Wenn wir das tun, werden wir erleben in unserem Leben, dass der Herr gütig ist. Wenn wir das tun, bleibt das nicht einfach nur geschriebenes Wort. Dann ist das nicht einfach nur Theorie. Paulus schreibt an einer Stelle, das Reich Gottes besteht nicht aus Wort, sondern aus Kraft. Wisst ihr, wenn unser Glaube einfach nur wäre, wir lesen irgendwelche Worte und machen uns so irgendwelche theoretischen Gedanken, dann können wir es auch lassen, ganz ehrlich. Was bringt dann unser Glaube? Dann ist es vergleichbar mit jeder anderen Ideologie. Nein, was den Unterschied macht, ist, unser Glaube hat Kraft. Jesus Christus hat Kraft und kann dein und mein Leben verändern. Mach dein und mein Leben neu. Und das ist dieses hier, weil wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Ich dachte mir, ich kann ja einfach ein paar Sachen erzählen, wo ich das in meinem Leben erlebt habe, dass Jesus wirklich Dinge neu macht. Ich musste einfach ein bisschen drüber nachdenken, so okay, wo ist das passiert? Wo habe ich das erlebt? Dass das Reich Gottes nicht einfach nur Wörter sind, sondern dass es Kraft ist. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich früher ziemlich viel so, ich habe mir viele Sorgen gemacht, viele Versagensängste. Ich weiß noch, ich habe die ganze Zeit darüber nachgegrübelt, was passiert, wenn, was ist los und so weiter. Das ist eine Sache, die hat Gott aus meinem Leben rausgenommen. Irgendwann kam er mit seinem Frieden und seiner Ruhe in mein Leben. Andere Sache ist, ich kann mich da auch noch echt gut dran erinnern. Ich war oft richtig aufbrausend. Vielleicht nicht immer so von meinen Taten, aber das auch manchmal. Ich glaube, ich habe neulich schon mal erzählt, dass ich sogar Mama mal so auf die Schulter geboxt habe, weil ich einfach so sauer war. Ich hatte mich nicht unter Kontrolle und manchmal, wenn es vielleicht nicht so nach außen hin rauskam, war es trotzdem so in mir drin, kam so in manchen Situationen so ein Hass hoch. Und das hat mich bestimmt, ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Aber da hat mir Gott auch Ruhe geschenkt. Ja, Thema Pornografie. Da bin ich ein Knecht von gewesen, lange Zeit, tagtäglich. Hat mir Gott Freiheit von geschenkt. Es hat nicht mehr, es beherrscht nicht mehr mein Leben. Ja, ich musste sogar an eine Situation denken, das war vielleicht auch ein Stück weit einfach so Pubertät und so, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es gut ist. Ich musste an eine Situation denken, wo ich echt versucht habe, den Mut aufzubringen, sozusagen mir das Leben zu nehmen. Also ich saß zu Hause und war so richtig, ich hatte so finstere Gedanken, ich war so deprimiert, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich dachte, besser jetzt irgendwie so das Ganze finishen, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze. Und auch da, Jesus hat mir Hoffnung gegeben. Diese ganze Dunkelheit, diese ganze Unruhe und Sorgen, dieses ganze Aufbrausen, dieser ganze Hass, diese Sünde tagtäglich, das sind Dinge, wovon Jesus mich freigemacht hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Heiliger bin. Überhaupt nicht. Es ist nach wie vor so, dass Sünde, dass ich immer wieder auch Sünde habe in meinem Leben. Ich muss immer wieder Gott um Vergebung bitten. Manche Sünde fällt mir manchmal gar nicht auf und ich merke nach Tagen oder sowas, nein, was habe ich da gemacht? Aber ich trotzdem kann ich das bezeugen, Jesus Christus hat die Kraft, dein Leben neu zu machen und mein Leben neu zu machen. Und ja, wir haben es gelesen, das Wort Gottes hilft uns zu wachsen in unserem Leben. Der Fußballspieler hat seine Turnschuhe, der Boxer hat seinen Boxsack. Eine Sache, die wir haben, ist das Wort Gottes. Es lohnt sich, Gott zu suchen. Es lohnt sich, Gott kennenzulernen. Es lohnt sich, hier drin zu lesen und sich zu überlegen, okay, was hat das mit mir zu tun, was verlangt das von meinem Leben? Und es lohnt sich, dieses Wort zu hören und dann zu tun. Jesus, wir danken dir, dass wir dem lebendigen Gott nachfolgen, der den Tod besiegt hat. Wir danken dir, dass ja, das Alte vergangen ist und alles neu ist, wenn wir zu dir kommen, Herr. Und wir freuen uns auf den Tag, wenn es endlich so weit ist, dass das wirklich vollkommen so ist. Dass es ja, nicht nur ein Same ist, nicht nur eine Pflanze, die Gott ist, die gerade wächst, nicht nur eine Hoffnung her, sondern dass es 100% in unserem ganzen Leben so aussieht, Herr. Wir danken dir, dass du verheißen hast, dass du das Werk, was du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst, Herr. Und wir wollen unseren Teil dazu tun. Wir wollen nicht uns zurücklehnen und sagen, ja, mach mal, sondern wir wollen uns von dir coachen lassen, Herr. Wir wollen dir nachfolgen. Und wir bitten dich, dass du mit deiner Kraft in unser Leben kommst. Du kennst uns besser, Herr, als jeder andere. Du kennst uns besser, als wir uns manchmal selbst kennen. Und du weißt, wo unsere Schwächen sind. Du weißt, wo wir überwinden müssen, Herr. Du siehst, wo wir uns dem Kampf gegenüber oft irgendwie chancenlos sehen, Herr. Aber du bist größer, Herr. Du bist stärker. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, Herr. Bitte mach uns auch eins in dir, Herr. Und eins darin zu wachsen, Herr. Amen.